nehmen und lieb, das ist seine Macht, das ist seine Herrlichkeit, das ist seine Größe. Preis dem Herrn. Mein Thema heute ist, wie Gott einen Menschen verändert. Und ich lade euch ein, das Buch Philemon, das ist das kürzeste Büchlein im Neuen Testament, ein Brieflein, ist es ein persönliches Schreiben, den Paulus hier an diesem Philemon geschrieben hat. Und ich möchte die Geschichte von den beiden sehen, Philemon und Onesimus, wie Gott diese beiden Männer verändert hat. Der eine ist ein Dieb, weggelaufener Sklave, und der andere muss jetzt diesen weggelaufenen Sklaven annehmen als seinen Bruder, seinen geliebten Bruder. Also, und das passiert nämlich auch bei uns Christen, wenn wir uns bekehren. Wir müssen unsere Geschwister, unsere Freunde, unsere Feinde annehmen, die uns sogar Schaden angerichtet haben und sie einfach lieb haben. So, kannst du ein bisschen runterdrehen? Das halt mir ein bisschen. So, ich lade noch dabei euch ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Am Freitag wird das Thema sein, woran erkennt man eine Irrlehre? Weißt du, die Irrlehre ist manchmal sehr nah an der Wahrheit. Und nicht alles ist Irrlehre, was sich als Irrlehre ausgibt. Denn oft hat es vieles mit einer Irrlehre angefangen oder man hat etwas verteufelt oder zu einer Sekte erklärt und es hat sich herausgestellt, das ist die Wahrheit. So, woran erkennt man eine Irrlehre? Darüber werden wir uns Gedanken machen. Dann am Samstag werden wir darüber sprechen, etwas gegen die religiösen Geister. Und diese religiösen Geister gibt es überall. Mir hat der Heilige Geist gesagt. Oh, und so weiter. Und das gibt Probleme nachher, wenn du immer nur mit dem Heiligen Geist da konfrontiert wirst und die Leute, wo den Heiligen Geist da erzählen, der Heilige Geist hat mir gezeigt, die sind so aalglatt, die kannst du gar nicht packen. Was willst du gegen den Heiligen Geist sagen? Verstehst du? Und diese religiösen Geister, darüber wollen wir sprechen. Ist das von Gott? Ist das nicht von Gott? Und woran erkennt man, ob eine Sache von Gott ist und dergleichen? Und diese ganzen religiösen Geister, die sind verführerische Geister, die sind ausgegangen, ja, die Gläubigen, die echten Gläubigen in das Licht zu führen. Der Teufel verstellt sich als ein Engel des Lichts. Das werden wir darüber besprechen am Samstag. Natürlich, für mich ist Evangelium immer drin und ich spreche über das Evangelium. Und am Sonntag, ein gutes Thema, warte auf die Stunde Gottes. Und die Stunde Gottes ist dieser Tag X. Du weißt nicht, wann es ist, aber es kommt. Wenn der Herr etwas verheißen hat, es wird geschehen. Denn sein Wort ist nichts anderes wie Wahrheit. So, wir wollen hier diesen Onesimus angucken, diesen Philemon. Paulus verwendet sehr viel Persönliches in diesem Brief an Philemon für diesen Onesimus. Wenn dir etwas fehlt, stelle mir die Rechnung. Ich muss vorstellen, er hat an seine Bekehrung geglaubt. Er hat an seine Echtheit geglaubt. Stelle mir die Rechnung, schreibe mir zu. Es geht also auf mein Konto. Philemon ist eines der kürzesten Briefe und Bücher der Bibel, ein gewaltiger Text, ein persönliches Schreiben des Apostel Paulus. Eigentlich soll ich die Gemeindebibelschule machen oder mein Thema, und hier bin ich hängen geblieben, da steckt so viel drin. Ich habe über 300 Seiten Material zusammengetragen, wo ich hier einfach, was mir so groß geworden ist, über kein Buch der Bibel habe ich so viel Material zusammengebracht wie über Philemon, weil so viel Persönliches, so viel Geistliches, so viel Tiefgang ist, und deshalb, ich möchte das Material einfach mal irgendwo abhaken und euch weitergeben. Onesimus, ein Sklave, erlebt Vergebung, die Gnade Gottes, und wie die Gnade Gottes einen Menschen verändert, darüber wollen wir uns Gedanken machen. Paulus setzt sich hier für einen Sklaven ein. Eigentlich Sklave ist der unterste Mensch, also es ist nichts wert, ist wie eine Ware, wird verkauft oder auf dem Markt gehandelt und so weiter. Aber Onesimus hat einen sehr schönen Namen, das heißt der Nützliche, und der dem Philemon kaum genützt. Aber Paulus sagt, als er dann ihm begegnet, und die Begegnung ist sehr merkwürdig mit Paulus und Onesimus. Paulus ist im Gefängnis als Gefangener und plötzlich da wird auch einer reingeworfen. Und dann sagt er, du, wir kennen uns von irgendwoher, von Kolossea wahrscheinlich. Oder so, war, bist du nicht in Kolossea mal gewesen? Plötzlich entsteht da eine Verbindung. Und was muss für ein Schreck für den Onesimus gewesen sein? Plötzlich ist der Bruder Paulus da, der Prediger, der da bei seinem Chef, bei seinem Arbeitgeber gepredigt hat, der da ein- und ausgegangen ist. Plötzlich sind die in der gleichen Zelle. Und natürlich, Paulus hat ihn ganz schön massiert und bearbeitet und dergleichen. Und er ist mir sehr nützlich geworden, heißt es dann später in einem der Briefe, was Paulus schreibt. In dem Philemon-Briefe geht es um eine Konfliktbewältigung. Christen müssen Konflikte bewältigen, nicht den Konflikten weglaufen. Philemon war Pastor wahrscheinlich, Hauskreisleiter, seine Familie war sehr stark in der Gemeinde in Kolossea integriert und dem Onesimus ist wahrscheinlich zu heiß geworden. Weißt du, wenn der Chef gläubig ist, wenn die alle zur Andacht sich treffen und wenn sie so viel beten und singen und Gott loben und preisen und immer, der Herr hat es gesagt, der Herr hat es gegeben und wir schauen auf den Herrn und dergleichen. Und er ist in Konflikten weggelaufen, weil er wollte das nicht. Und nämlich sein Herz war auch nicht rein, obwohl er gedient hat, als Sklave war, aber der dann hat das mitgehen lassen. So wie Judas eins im Evangelium. Onesimus trifft also Paulus in Rom wahrscheinlich im Gefängnis und das durch Zufall. Aber meine Lieben, ich muss auch da eines sagen, es gibt bei Gott keine Zufälle. Zufälle und Schicksal ist ein Pseudonym, wenn Gott nicht unterschreiben möchte. Also anonym. Schicksal, Zufall und dergleichen. Es ist eine Führung gewesen. Und Gott weiß, was einem Menschen das Beste ist. Und nachdem Onesimus, dieser Glückliche, dieser nützliche Paulus begegnet ist, geht er wieder zurück. Überleg einmal, was Veränderung ist, wenn Gott einen Menschen verändert. Er geht dort zurück, wo er weggelaufen ist. Er bringt die Dinge in seinem Leben in Ordnung. Das, was er liegen gelassen hat, wovor er floh, was ihn bedrückt hat, er stellt sich seinem Problem. Und da ist noch ein lieber Bruder, dieser Tachitus begleitet ihn. Wer ist dieser Tachitus? Sein schönes Bild, Bild für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist hilft einem, dass er seinen Charakter wieder ganz neu entwickelt, ein ganz anderer Mensch wird. Und dieser entlaufene Sklave erwartet eine harte Strafe, wenn der erwischt wird. Und wenn es rauskommt und jetzt sitzt der Paulus im Gefängnis, er kennt diesen Chef und er kennt ihn. Er weiß, er soll, wenn das rauskommt, bin ich tot. Ich habe die Todesstrafe, als entlaufener Sklave hat im Römischen Reich nach dem römischen Recht die Todesstrafe verdient. Also Todesstrafe galt im alten Rom für entlaufene Sklaven und die, die gegen den Kaiser rebelliert haben oder gegen das System. So, doch Onesimus erlebt eine Vergebung. Paulus sagt, du, mein Bruder, du hast deine Sünde begangen, aber der Herr vergibt deine Sünde, wenn du sie bekennst. Übrigens, Philemon verdankt selbst sehr viel, noch was diese Geschichte, damit wir verstehen, um was es geht. Onesimus, dieser Knecht, dieser weggelaufene Sklave und Philemon, sein Herr. Und so weiter. Auch der erlebt die Gnade Gottes, als die Erweckung in Kolossea ausbricht. Er wird gläubig, er gründet seinen Hauskreis, seine Frau, sein Sohn arbeitet aktiv mit, stehen ja alle, werden in diesem Brief an Philemon erwähnt. Und jetzt versucht Paulus, die Dinge zurechtzurücken. Und das ist der Glaube, das ist der Heilige Geist. Wenn Menschen sich bekehren, da werden Dinge im Leben zurechtgerückt. Paulus kennt die Geschwister dort, in Vers 7, wenn ich lese im Philemon, durch deine Liebe habe ich viel Freude und Ermutigung erfahren, denn ich weiß, wie oft du andere Christen im Glauben gestärkt hast. Verstehst du, Paulus lobt ihn. Paulus schätzt ihn sehr hoch ein, denn er war eine Säule in der Gemeinde. Aber jetzt hat er ein Problem. Jetzt muss er seinen lieben Sklaven annehmen. Seinen Bruder, der ihm weggelaufen ist, oder seinen Diener, der ihm weg von ihm in den Stich gelassen hat und sogar noch bestohlen hat. Paulus setzt sich für einen geflohenen Sklaven, für diesen Onesimus ein. Und das ist, was Christen tun. Die Veränderung des Menschen. Und hier arbeitet der Heilige Geist durch Menschen. Paulus setzt sich ein für den Bruder, dass Friede gestiftet wird, dass reiner Tisch gemacht wird. Paulus sagt, in Christus hätte ich die Freiheit, dir zu befehlen, Philemon, zu sagen, aufgrund meines apostolischen Amtes, der Autorität, die ich habe, ich bin der geistliche Vater für dich, tu das, was ich dir sage. Oder ich aberkenne dir deine Gotteskindschaft. Weißt du, aber er versucht nichts mit Gewalt, mit Drohung, er versucht in aller Liebe. Weißt du, du weißt selbst, was du alles durch mich erlebt hast, wie es bei dir ging. Du warst auch kein Heiliger, lieber Philemon. Auch du brauchst die Gnade. Und jetzt, dieser Junge braucht auch jetzt Gnade. Nimm ihn an, lass ihn nicht hängen. Er hat dir vergeben und du musst jetzt ihm vergeben. Wir müssen Frieden stiften. Und durch Vergebung wird Friede gestiftet. Er hat diesen Philemon zum Herrn geführt und er sagt, ich bin geistlich dein Vorgesetzter, wenn du es so nimmst. In aller Liebe. Aber wegen deiner Liebe ziehe ich es vor, dich nicht, also dich nur darum zu bitten, wegen deiner Liebe. Also nicht Befehl, nicht aufgrund meines Amtes als Apostel, sondern aufgrund der Liebe. Nicht, weil etwas die Gemeinde das so vorschreibt, weil die Bibel so sagt, weil das der Herr so sagt, nein, aufgrund der Liebe, nimm dir diesen Bruder an, der dir weggelaufen ist. Nimm diese Bitte von deinem Freund Paulus an, einem alten Mann, der für Jesus Christus im Gefängnis sitzt. Nimm das in aller Liebe an. Und es geht jetzt um Onesimus hier, im Vers 11, wenn ich lese, Onesimus war dir in der Vergangenheit nicht vom Nutzen, das ist wahr. Doch jetzt ist der Nutzen für uns beide, er hat sich bekehrt, er hat sich einer ganzen Sache gemacht und er macht ernst mit seinem Leben. Und jetzt, dir wird er ein Nutzen sein und mir ist er jetzt schon ein Nutzen. Weißt du, so als Helfer, als Diener, als ja, der einem zur Seite steht. Und ich schicke dir zurück und ich schicke sogar noch mein Herz mit. Du siehst, wie man Menschen hilft, wie Menschen beisteht. Es ist wichtig, dass man einfach nicht nur sagt, nimm ihn an, sondern mein Herz geht mit dir mit. Mein Herz geht mit dir mit. Am liebsten hätte ich, heißt es hier in diesem Brief, am liebsten hätte ich ihn bei mir behalten, aber solange ich wegen der Vorbereitung von Gottes guter Botschaft hier im Gefängnis bin und leide und gefangen bin, ich stelle es dir überhand. Nimm du das. Nimm den Bruder an. Ich wollte nichts ohne deine Zustimmung tun. Du siehst, was christliche Liebe ist, was christliche Mitarbeit ist, was eine gesunde Beziehung ist. Ich werde nichts ohne deine Zustimmung machen. Der wahre Gläubige achtet auf den anderen, schätzt den anderen höher als sich selbst. Und ich werde nichts machen, obwohl ich die Autorität habe. Ich könnte dich ausschließen. Ich habe einmal eine Schwester in Heilbronn, die nicht bereit war, einen Hauskreis zu machen und so weiter. Und sagt, was erwartest du von mir und so weiter. Ich habe gesagt, Schwester, du bist durch meinen Dienst zum Glauben gekommen. Ich habe dich getauft und so weiter. Du gehörst dann meiner Arbeit, meines Einsatzes dem Herrn Jesus. Aber ich könnte sagen, du, ich schließe dich aus der Gemeinde aus, schließe dich vom Abendmahl aus. Aber das tue ich nicht. Ich habe gesagt, bete nur mal drüber, denk drüber nach und so weiter. Soll in deinem Haus Hauskreis stattfinden oder nicht? Denn die wurde schön an der Kreuzung in der Ortschaft, vor der Bus sogar vor der Haustüre hielt. Das war also kein großer Umstand für die Geschwister, in im Hauskreis zu kommen. Ja, das Problem war, sie hat sich einen Perserteppich gekauft. Und der hat Angst gehabt, jetzt werden die Leute kommen und ihr Perserteppich zertreten. Und dann sagt ich, das einzige Mal, wo ich meine Autorität als Pastor gebraucht habe, habe ich gesagt, ich schließe dich aus der Gemeinde aus. Dann, ich gucke weiter, wie du kommst. Gewiss, es gibt Gemeinden, aber du bist nicht mehr zu Hause. Ich bin dein geistlicher Vater. Ja, Bruder, man tut es. Ich mache aber mit Widerwillen. Ich mache das und ich weiß, es ist schwer gewesen. Aber danach, hinterher hatte ich so viel Freude und so viel Spaß gehabt mit den Leuten im Hauskreis. Aber zuerst einmal ist es ein Kampf, eine Überwindung. So. Auch ich hätte es alles tun können, aber ich wollte nicht dich zwingen zu etwas, sondern freiwillig. Gott dient man freiwillig. Hier in diesem Philemon-Brief, da steckt so viel Potenzial drin. Man dient Gott freiwillig. Nicht, ich tue das, weil du das sagst, weil du mir befehlst, weil du mein Pastor bist oder was auch immer ist. Nein, tu aus Liebe. Nicht wegen dem Pastor und nicht wegen der Gemeinde und nicht wegen den Geschwistern, wegen Jesus. Und die Frage ist, weswegen machst du, was du machst? Wenn du wegen mir machst, dann arbeitest du für mich, aber nicht für den Herrn. Wenn du wegen den Geschwistern was machst, dann arbeitest du für die Geschwister, aber nicht für den Herrn. Meine Bibel sagt, alles, was ihr tut, das tut zur Ehre Gottes, zur Verherrlichung Gottes. So. Ich wollte nichts ohne deine Zustimmung tun, Philemon. Denn ich will, dass du mir freiwillig hilfst und nicht, weil du dich von mir gezwungen fühlst. Weißt du, so vieles tun wir manchmal, auch wir als Christen, wir üben auf andere Zwang. Tu das und so weiter. Nein, was wir tun, sollte alles aus Liebe geschehen, mit Freuden, mit Begeisterung. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wir müssen nicht geben, aber wir tun. In diesem Brief steckt so viel Sprengstoff. Was jetzt ist, ja, er ist nicht mehr nur ein Sklave, dieser Bruder Onesimus. Er ist als ein geliebter Bruder, besonders für mich. Also, egal was du jetzt drüber denkst, aber für mich ist er ein geliebter Bruder im Herrn. Er ist kein Sklave mehr. Auch wenn er diesen Stand hat, diesen sozialen Stand. Das ist, wie Gott einen Menschen verändert. Der ist ein Sklave, der ist ein Arbeiter, der ist ein Gefangener, der ist, was er noch ist. Aber Gott sieht das anders. Der ist jetzt ein Bruder, ein geliebter Bruder im Herrn. Der ist ein Drogensüchtiger, der ist ein Alkoholiker, der ist das und das und so weiter. Das ist er noch. Aber dank der Gnade Gottes, Gott arbeitet an seiner Seele. Der ist vielleicht noch ein Lügner. Der ist noch vielleicht ein Gauner, aber Gott arbeitet an seiner Seele. Und der Herr hat das gute Werk angefangen und der Herr wird es auch vollenden. Und so war es auch hier bei diesem Onesimus, wie Gott einen Menschen verändert. Aus einem Feind macht er einen Bruder. Und es geht natürlich nicht von heute auf morgen. Weißt du, Ich habe hier in Berlin mal einen Fall erlebt. Da war es ein Treffen im Olympiastadion und da kommt eine Amerikanerin, eine Jüdin und ein Nazi begegnen sich einander und die umarmen sich und vergeben. Aber dann hat diese Jüdin gesagt, du, das war mir nicht leicht, nach Deutschland zu kommen. Ich habe geschworen, ich werde nicht nach Deutschland kommen. Dieses Land werde ich nie mehr betreten. Aber dann bin ich Christ geworden und dann hat der Heilige Geist an mir gearbeitet. Geh und versöhne dich mit deinen Widersachern, die dir deine Familie ausgerottet haben, die dir Schaden zugefügt haben. Weißt du, wie verändert Gott einen Menschen? Aus einem nichts nutzlosen Menschen wird ein brauchbares Werkzeug wie dieser Onesimus hier. Aus einem Sklaven wird ein Bruder. Plötzlich steht er auf einer ganz anderen Ebene. Der Weggelaufene hat sich neu bekehrt im Gefängnis. Er ist ein Christ geworden. Er ist immer noch im Gefängnis. Aber er ist Christ geworden. Gläubig geworden. Und Gott gibt jedem Menschen eine zweite Chance. Jede Menschen und manchmal sogar die dritte und die vierte Chance. Wir sollen niemand aufgeben. Und solange ein Mensch atmet, ist Hoffnung für ihn. Ist Hoffnung für ihn. Früher war er nutzlos und sein Leben war sinnlos. Und du siehst plötzlich in diesem Brief, den Paulus an Philemon schreibt, sehen wir die Gleichheit in Christus. Da ist nicht mehr der hohe Herr, mein Boss, sondern das ist mein Bruder, mein geliebter Bruder. Weißt du, da gibt es nicht mehr reich und arm. Wir müssen eines sitzen, sehen, in der Gemeinde Jesu Christi herrschen andere Zustände, andere Verhältnisse, andere Beziehungen. Einige sind reicher, andere sind ärmer, aber alle sind gleich. Wisst ihr, warum wir in der alten, die Katholiken haben bis heute noch, aber warum in der alten Kirche Talare und sakrale Kleider gab? Weil wir haben in der alten Gemeinde, in der Urgemeinde viele arme Christen gehabt, Sklaven. Ihre Kleider waren zerfetzt, ihre Kleider haben vielleicht gestunken und waren dreckig. Die kamen aus dem Slum und die haben kein Geld gehabt, sich neue Kleider zu kaufen. Und so hat die Gemeinde, jede Gemeinde Kleider gehabt, damit sie dann ja, dem Diener, der vorne steht, damit er nicht so bettelarm aussieht, Talare oder Gewänder, religiöse Gewänder gehabt. Wir müssen verstehen, was damals die Voraussetzung war, wie die Dinge entstanden sind. Die Christen haben was gedacht, dass der arme Bruder, der hat ein tiefes Wort, der hat so viel Liebe für die armen Menschen, aber der hat keine Kleider, keine richtigen Kleider, der ist draußen, ja, schläft auf dem Stroh und wie auch immer. Und die Gemeinde hat sich Kleider angeschafft. Du siehst, man darf flexibel sein und so ist auch hier. Da gibt es keinen Armen und keinen Reichen. Und Jakobus schreibt klipp und klar, wenn ein Reicher kommt, der soll nicht vorne sitzen und so weiter, weil er nur reicher ist, einen edlen Platz bekommen oder Ehrenplatz oder irgendwie auf der Plattform sitzen. Nein, wir sind alle vor Gott gleich. Wir sind vor Gott alle gleich. Wir sind alle Sünder und Mangel des Ruhmes, was wir bei Gott haben sollen. Und wir sind alles Gnadenkinder. Jeder Einzelne ist ein Gnadenkind. So, keiner ist klüger, keiner ist schöner, keiner ist dümmer. In Christus sind wir Geschwister, eine Familie Gottes, haben denselben Geist, sind erkauft durch den gleichen Preis. Du hast dem Heiland genauso viel gekostet wie der andere, der Millionär, Milliardär. Egal von wo wir herkommen, was wir einmal gewesen sind, das ist, wenn du Kind Gottes geworden bist, und das ist eine große Veränderung, das ist vollkommen egal, was du vorher warst. Da war ein Mörder, da war ein Dieb, da war ein Ehebrecher, der, was weiß ich, ein Brandstifter oder was auch alles gewesen ist. Das ist uninteressant. Er hat Vergebung bekommen. Natürlich ist es noch nicht fertig. Denkt niemand, dass diese Geschichte fertig ist, dass er so ungeschoren davonkommt. Aber vor Gott ist er komplett gereinigt. Und deshalb ist es vollkommen egal, wenn einer dann sich bekehrt, was er vorher war. Das ist bedeutungslos und Nebensache. In den Augen des Herrn sind wir alle gleich. Paulus sagt, da ist niemand, der sich was rühmen kann. Ich bin besser. Paulus war ja auch ein Pharisäer unter den Pharisäern und dann sagte, ich bin der größte Sünder. Das würden manche Leute sich gar nicht erlauben zu sagen, ich bin ein großer Sünder. Paulus sagt von sich, ich bin einer, der die Gnade fand und ich rühme die Gnade Gottes. In den Augen Gottes, da ist der Reiche nicht besser als der andere, nicht weniger Kind Gottes als der Ärmste. Und ihm stehen genau die köstlichen Kleider zu wie dem Reichen. Auch der Reiche musste sich im Talar kleiden in der alten Kirche. Auch der Reiche, der seinen Maßanzug hatte, der musste auch unter dem Talar gehen, damit wir alle gleich sind, das vor Gott. Wenn wir Gott dienen, wir dienen in der Gnade Gottes. Das nur nebenbei. Vor Gott sind wir alle gleich. Und nicht nur im Tod. dass wir alle gleich sind. Nein, auch im Leben. Wenn wir anfangen, mit Christus zu leben, wir sind gestorben in dieser Welt. Wir sind begraben und wir sind auferstanden. Im Totenreich interessiert sich auch niemand. Wie hast du gelebt, wie lange hast du gelebt und was bist du gewesen, was für einen Titel hast du da getragen und was hast du geleistet? Vollkommen egal, geh durch den Friedhof und da wirst du sehen. Verstehst du, vielleicht steht bei manchen noch, er war ein Arzt oder was weiß ich, aber Gott hat ihm Gnade geschenkt. Weißt du, dort interessiert sich nicht, wie schön du warst, wie viel Macht du gehabt hast, wie viel Wunder du vollbracht hast. Du bist einer, der die Gnade fand. Das ist, was in der Ewigkeit zählt. Weißt du, da zählt eines, was du hier gesehen hast, was du hier gelebt hast, was du hier getan hast. Und das wird nicht gefragt. Und jetzt bitte halte ich fest, ich will ein paar Wahrheiten sagen, die mir sehr viel zu sagen gehabt haben, als ich hier über diesen Text brütete und darüber nachdachte. Weißt du, egal ob du das Richtige tust oder nicht, in der Ewigkeit zählt das gar nicht mehr. Entschuldigung, denn du bist errettet aus Gnaden und nicht durch die Werke. Nicht durch jemandes Laufen. Weißt du, egal wie viel Schätze du hier gesammelt hast, wie reich du warst, wie viel, was du hier gespart hast, die Frage ist, bist du reich in Gott? Bist du reich in Gott? Tust du das, was der Herr von dir wollte? Das ist das Einzige. Hast du die Menschen so angenommen, wie Gott wollte, dass man die Menschen annimmt? Und zwar alle gleich? So wie Christus uns angenommen hat. Der Herr Jesus hat nicht gesagt, dass du bist das und das und das und das. Nein, er hat gesagt, komm her, wenn du mühselig und beladen bist, ich will dich erquicken. Und jetzt, Philemon, nimmst du den straffällig gewordenen Bruder an, wie Gott dich angenommen hat? Als deinen geliebten Bruder im Herrn oder geliebte Schwester im Herrn? Philemon soll seinen Bruder Onesimus oder seinen Sklaven Onesimus jetzt aufnehmen als seinen Bruder. Und du musst auch deine Schwester annehmen. Auch wenn es vielleicht dir Probleme gemacht hat, auf die neidisch bist oder eifersüchtig bist, wir sollen uns einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Nimm den Sklaven oder die Sklaven als Bruder oder Schwester an. Nimm sie an. Weißt du, als Sklaven, verstehst du, wie sie ist? Und Sklave sagt sehr viel. Sklave an bestimmte Dinge, an Alkohol gebunden, an Zigaretten gebunden, an Drogen gebunden, an Medikamente gebunden, an Menschen gebunden, an Systeme gebunden. Sklave. Wie viele Sklaven haben wir hier heutzutage in unserer Welt? Du geh mal durch die Lande und schau, fast jeder ist irgendwo ein Sklave von der Bank oder sonst wo. Jeder ist ja nur versklavt. Diese Bitte klingt so einfach. Nimm den Bruder an, diesen Sklaven Onesimus, nimm ihn an. Es hört sich wunderbar an, aber es verlangt unheimlich viel, meine Lieben. Es verlangt unheimlich viel. Warum? Petrus musste bekehrt werden, deswegen. Der dachte, er ist bekehrt, aber in der Nacht dort in Joppe, wo er ist, dann spricht der Herr durch ein Bild. Nimm diese wilden Tiere, diese unreinen Tiere, schlachte und iss. Und dann sagt er, Herr, ihr habt noch nie etwas Unreines in meinen Mund genommen. Und dann sagt der Herr zum Petrus, was ich gereinigt habe, das nenne du nicht gemein. Und der Herr wollte ihn zum Cornelius bringen, der wäre sonst nie zum Cornelius hingekommen, wenn Gott ihn nicht bekehrt hätte. Wenn Gott ihn nicht bekehrt hätte. So, was ich gereinigt habe, das nenne nicht gemein. Die Liebe Gottes zeigt sich nicht nur in Worten, in Liebe. Ich bete an die Macht der Liebe oder sonst was. Nein, die Liebe zeigt sich in der Praxis. Kannst du deinen Bruder, deine Schwester annehmen? So wie Christus dich angenommen hat? Die Bekehrung von Onesimus war so durchgreifend, so tiefschürfend, dass Paulus kurz danach sagt, weißt du, ich habe durch ihn einen treuen, lieben Bruder gewonnen. Durch ihn habe ich ein Freund geworden. Gott lässt manches zu unserer Prüfung zu, verstehst du, dass plötzlich dass so ein Wilder reinkommt, wilder Sklave in meine Zelle. Soll ich sagen, Gott arbeitet hinter den Kulissen. Gott arbeitet in den Kulissen, hinter den Kulissen. Was uns manchmal Verlust ist, ist Gewinn. Nur denken Sie über nach. Der Philemon hat seinen Onesimus verloren, aber jetzt bekommt er etwas Wertvolles. Jetzt bekommt er eine Perle zurück, gereift, gewachsen. Bei Gott gibt es keine Zufälle. Dass Paulus, ausgerechnet Paulus dort im Gefängnis sitzt und jetzt kommt dieser Mann. Kein Zufall. Weißt du, diese Führungen und Fügungen sind keine Zufälle. Dass du plötzlich mit jemandem zusammenrempelst, dass du plötzlich irgendwo mit jemandem Schwierigkeiten bekommst, mit Leuten, mit denen du im Leben Tag nicht was zu tun gehabt hast. Und das sind Führungen Gottes. Der gute Hirte sucht die verlorenen Schafe. Natürlich wird er nicht irgendwie hingehen und sagen, ich bin der Heiler. Nein, er schickt irgendeinen Spitzbub, irgendeinen Lausbub, irgendjemand, der weggelaufen ist, einen weggelaufenen, weißt du, einen Mann wie Onesimus, eine Bekehrung, wie die er erlebt hat. Weißt du, plötzlich ist sein Leben neu. Gott hat nochmal seine zweite Chance gegeben. Das schätzt er jetzt. Was? Gott hat mich nicht aufgegeben. Und jetzt muss dieser liebe Bruder viele Dinge auf dieser Welt bereinigen. Und jetzt, ja, weißt du, was ist, wo bist du, wie bist du hierher gekommen? Warum bist du hier im Gefängnis gelandet? Weißt du, Paulus ist im Gefängnis wegen des Glaubens, wegen des Evangeliums. Aber warum bist du im Gefängnis? Und er muss sagen, du wirst es nicht glauben. Ich habe gestohlen, bin weggelaufen. Ja, und was auch immer gewesen sein mag. Jetzt muss das Ding bereinigt werden. Wenn der Heiland in dein und mein Leben kommt, dann musst du erst reinen Tisch gemacht werden. Denk an Zachäus. Zachäus, ich muss in dein Haus einkehren. Und dann ist der Herr Jesus da, der sitzt nur. Weißt du, und plötzlich kriegt der Zachäus schlechtes Gewissen. Wenn ich jemand betrogen habe und wenn ich das und das gemacht habe, ich mache es wieder gut. Was glaubst du, wie der plötzlich anfing, großzügig zu werden? Zuerst war er so kleinkariert, nur so ein Hamster, den er nur haben wollte. Und das gibt er, wenn ich jemanden betrogen habe, ich fange ganz Gutes zu tun. In diesem Brief Philemon, sein Brief, der nach vorne blickt, aber bevor er nach vorne schaut, schaut er nach hinten. Was ist da hinten los? Was muss in Ordnung gemacht werden? Da muss zuerst die Vergangenheit aufgearbeitet werden. Wie verändert Gott die Menschen? Also, wir gehen nach vorne. Der Philemon ist ein Brief, der nach vorne geht, der für Onesimus hier große Dinge vorhat. Aber zuerst mal, Bruder, deine Geschichte muss aufgearbeitet werden, was hinter dir liegt. Und jetzt musst du dich mit deiner Vergangenheit auseinandersetzen, bevor du nach vorne schaust. So viele wollen schnell nach vorne mit riesen 7-Meilen-Schritten, verstehst du? Aber Gott sagt zuerst mal, arbeite deine Vergangenheit auf, deine Geschichte. Da ist noch so viel Lug und Trug, noch so viel Schein, noch so viel Unerledigtes. Das Ziel Gottes ist Neuanfang, ganz gewiss. Aber bevor dieser Neuanfang so richtig durchstartet, du musst deine Vergangenheit bereinigen, in aller Liebe. Oder du kommst nicht von der Stelle. Bei der Vergangenheit kann man nicht stehen bleiben und soll auch nicht stehen bleiben, aber die muss aufgearbeitet werden. Und jetzt pass auf, wie Gott einen Menschen verändert. Hier bei diesem Onesimus und auch Philemon, auch der braucht jetzt eine Umkehr in seinem Leben. Philemon muss, den Onesimus seine Schuld vergeben. Jetzt kommt jemand, der bei dir schuldig geworden ist. Und wie dieser Onesimus, ich komme nachher kurz darauf zu sprechen, also der bringt dieses Empfehlungsschreiben von Paulus mit und der weiß, was da drin steht. Und wird noch von einem Mitbruder begleitet und überbringt den Brief an den Kolosser und diesen Brief hier. Und kannst du diesem Bruder vergeben, der schuldig an dir ist? Weißt du, der wird nicht nur ein paar Groschen mitgenommen haben, der wird schon einen ganzen Beutel mitgenommen haben von Gold oder Dukaten oder was auch immer gewesen ist. Kannst du ihm vergeben, der dir geschadet hat? Dass du wegen ihm deine Arbeitsstelle verloren hast, dass du deswegen krank geworden bist. Kannst du dem vergeben, der dir Schwierigkeiten gemacht hat, dass deine Ehe auseinandergegangen ist, deine Familie auseinandergegangen ist? Kannst du dem vergeben, diesem Lumpen da, diesem Pack, kannst du dem vergeben? Gott hatte den Onesimus vergeben. Aber jetzt kannst du ihm vergeben, Philemon, lieber Bruder, lieber Ältester, lieber Gemeindeleiter, lieber Hauskreisleiter, kannst du ihm vergeben, der dir so geschadet hat? Und Paulus bittet Philemon, den Onesimus wieder aufzunehmen, ihm eine Chance zu geben, ihn nicht zu verdammen, ihn nicht dem Gericht auszuliefern und dem Tode auszuliefern. Vergib ihm. Vergeben heißt auch, jemand eine neue Chance zu geben. Gib ihm eine Möglichkeit. Jesus hat ihn verändert. Weißt du, wir denken manchmal, das kann Gott nicht. Doch. Weißt du, Gott kann Menschen verändern. Normalerweise sagt man, eine Veränderung eines Menschen, bis er ein Gentleman wird und ein prima Kerl wird, braucht es 3 Generationen. Da kannst du lange warten. Aber hier erleben wir etwas, was in kurzer Zeit passiert ist. Ein Aufenthalt im Knast. und da ist die Vergebung da. Gott hat einen Paulus verändert, diesen Christenverfolger, zu einem Missionar gemacht. Gott hat einen Moses, einen Mörder, eines ägyptischen Aufsehers verändert. Das hat 40 Jahre gebraucht, bis er soweit war. Und Petrus hat einen, ja, der Herr hat einen Petrus verändert, der seinen Herrn verleugnet hat, ich kenne ihn nicht. Und dann war diese große Frage, hast du mich lieb? Du siehst, wie der Herr ist dem Petrus nachgegangen. Und ja, ein kurzes Gespräch mit dem Heiland und schon ist diese Wende da, diese Umkehr. Auch wir sollten Gestrauchelten die Möglichkeit geben zu einem Neuanfang. Weißt du, wir sollten großzügig werden. Auch wenn die Leute Fehler gemacht haben, auch wenn die Menschen Dummheiten gemacht haben, auch wenn sie sich an uns versündigt haben. Wir sollten ja, Vergebung aussprechen. Gott hat uns vergeben. Und Paulus bittet hier den Philemon, dass er Onesimus aufnehme. Er hätte es ihm befehlen können, aufgrund seiner Autorität. Aber nein, macht es aus Liebe, nicht auf Befehl. Als Bittsteller kommt er zu ihm, bitte. Und du kannst natürlich eine Bitte ablehnen und es ist dir überlassen, was du aus dieser Bitte machst. Und das war auch beim Philemon. Ich bitte dich, sei nett zu ihm. Sei nett zu ihm. Paulus will eine echte Gemeinschaft haben. Glaube soll kein Gefängnis sein, keine Zuchtanstalt, keine, wo man Angst hat. Der Glaube an Jesus Christus sollte eine freie Sache sein, wo man fröhlich seine Straße zieht, wo man glücklich ist, wo man singt und preist. Ich muss aufpassen. Verstehst du, ich muss aufpassen. Nein, großzügig sein. Nicht, wo einem etwas aufdiktiert und aufgedrückt wird. Er bittet nur, hab ihn lieb. Hab ihn lieb. Er bittet um Verständnis. Versteh den Philemon. Versteh den Onesimus. Weißt du, dem ist der Gaul durchgegangen. Der hat sich nicht beherrschen können. Und da ist das Ding passiert. Verständnis setzt Verstehen voraus. Verständnis setzt Verstehen voraus. Philemon soll diesen Onesimus in seiner Lage verstehen, warum er abgehauen ist. Dann vielleicht hat der Paulus gedacht, du wärst auch abgehauen, wenn du das gewesen wärst, wenn du immer da in der Bibelstunde sitzen musstest. Wenn du immer da die Predigt anhören musstest und du wusstest ganz genau, mein Herr ist nicht ganz so perfekt. Verstehst du, mein Herr macht auch Fehler. Und dann sagst du, das sind alles Christen, verstehst du, alles in den Haufen wirfst. Also mit diesem Gesindel will ich nichts zu tun haben. Verstehst du, versteh, warum diese Situation so gekommen ist, wie sie gekommen ist. Was Gott gereinigt hat, nenne du nicht gemein. Und die Liebe zeigt sich hier in der Praxis. Paulus setzt sich für Onesimus ein, und zwar ganz bewusst. Diese Geschichte musste passieren, dieser Brief musste geschrieben werden, damit die Christen wissen, wie man sich verhält, wie man lebt als Christ. Paulus setzt sich für diesen Onesimus ein und sogar bereit, ich trete für den Schaden ein, den er dir angestellt hat oder zurückgelassen hat, was er dir gestohlen hat, was er dir zugefügt hat. Paulus tut hier den ersten Schritt. Ich setze mich dafür ein. Ich setze mich dafür ein. Ich helfe dir. Wenn du siehst, hier ist jemand in Not, dann geh und sag, ich setze mich dafür ein. Ich denke nur, wie ist Paulus zum Glauben gekommen? Wie wurde Paulus Missionar? Paulus ist auch nicht durch Zufall Missionar geworden. Ein Bruder Barnabas, was ist ihm nach Tarsus gekommen und sein Bruder, wir brauchen einen neuen Mitarbeiter bei uns in der Gemeinde und wir suchen einen Theologen, der die alten Schriften sehr perfekt kennt. Könntest du nicht zu uns nach Antiochien kommen und uns dienen? Und Paulus wäre nie Paulus geworden, wenn hier nicht ein Bruder ihm nachgegangen wäre und am Arm genommen hätte und ihn da geführt hätte, wo er sein sollte, in seinem Dienst eingeführt hätte. Wir wären dies nie gewesen. Dieser Onesimus war bereit, mit seiner Vergangenheit aufzuräumen, denn wenn der Paulus meine Schuld bezahlt, nein, ich möchte meine Schuld selber bezahlen. Ich lasse, weißt du, wir müssen vorbildlich sein, so, ja, bereit sein. Wenn wir bereit sind, wird Gott eine Lawine auslösen. Weiter. Onesimus drückt seine Bereitschaft zur Treue aus. Ich will nicht mehr zurück. Ich möchte jetzt wirklich dienen und treu sein. Ich möchte nicht mehr stehlen. Ich möchte nicht mehr Schwierigkeiten machen meinem Herrn. Und jetzt will ich meinem Namen volle Ehre machen. Nützlich sein. Onesimus, der Nützliche, ist nützlich, als Sklave, als einfacher Mann, ohne große Bildung. Ich will nützlich sein. Und jeder kann nützlich werden, wenn er nützlich werden wollte. Es gibt so viele Dinge, was man tun kann. wenn man nur offene Augen hat, sensibel ist, aufmerksam ist. Onesimus, ohne großen Aussehen, auch bei den Menschen, ein unbedeutender Mensch, aber dieser Brief steckt so viel. In diesem Brief steckt so viel Botschaft, so viel Sprengstoff, so viel Dynamit drin. Durch sein Verhalten, dass er jetzt zurückgeht nach kurzer Zeit, dass er sich so verändert, so umgewandelt wurde. Jetzt will ich nützlich werden. Egal bei dir, Bruder Paulus, oder bei meinem Chef zu Hause, diesem Philemon. Und wir sehen an ihm, wie Gott an diesem Mann gewirkt hat, wie Gott an ihm gearbeitet hat. Aus einem unnützenden, entlaufenen Sklaven wird ein nützlicher Mitarbeiter, im Geistlichen und im Irdischen. Bei Philemon im Irdischen und bei Paulus im geistlichen Dienst. Und wie er nützlich war und sich verwenden ließ durch seinen Einsatz, das kommt jetzt, sehen wir plötzlich, dass Paulus sagt, könntest du mir diesen Sklaven anvertrauen, könntest du mir ihn geben, aber er soll zu dir zuerst zurückkommen. Da sollen die Dinge sollen zuerst zu Hause bereinigt werden. Da sehen wir, wie Gott einen Menschen verändert. Aus dem Taugenichts, einem Dieb, einem unnützen Menschen wird ein nützlicher Mensch. Einer, der wert ist, dass man ihn plötzlich fördert, dass man ihm ein Stipendium gibt. Weißt du, einem Faulen gibt man kein Stipendium. Aber einen, der sich einsetzt, der vorbildlich ist, der etwas an den Tag legt, auch in aller Schwachheit, der lernbereit ist, ob er lernfähig ist, das ist eine andere Frage. Ist er lernbereit, aufnahmebereit, dann investiert man in ihn, man unterstützt ihn, man ist ihm behilflich, man fördert ihn, man schreibt einem Empfehlungsschreiben, könnten Sie den jungen Mann aufnehmen, könnten Sie ihn gebrauchen. Für Onesimus war es keine leichte Sache, jetzt wieder zurückgehen zu seinem Herrn. Stell dir mal vor, du musst zu deinem Chef zurück, da wo du Schwierigkeiten gemacht hast, wo du alles durcheinander gebracht hast, in der Situation zu diesem Menschen, der durch dich Schwierigkeiten bekommen hat, zu dem musst du zurückgehen. Und ich sage, das ist der Fall. Wir kommen an diesen Problemen nicht vorbei, auch wenn wir Christen sind, auch wenn wir erlöst sind, auch wenn uns die Schuld vergeben ist, auch wenn wir Gnade gefunden haben. Wir müssen dort vorbei und die Hand reichen. Die Bekehrung von Onesimus war so durchgreifend, so tief, dass Paulus plötzlich von ihm sagt, den treuen und geliebten Bruder, und so anspricht, sogar im Kolosserbrief, Kapitel 4, Vers 9, darüber redet, ein treuer und geliebter Bruder. Wenn man sich richtig bekehrt, ihre Lieben, dann werden die Tugenden sichtbar. Weißt du, heute ist es nicht populär, über Tugend zu sprechen. Die Preußen. Ich bin Preuße und ich rede von Tugenden. Diese preußischen Tugenden, die sind wichtig. Weißt du, der Teufel hasst Tugenden. Der Teufel hasst Tugenden. Der ist ein Chaos-Produzent. Bringt alles durcheinander. Versteht? Der liebt Untugenden. Aber der Heilige Geist liebt Tugenden. Der Heilige Geist ist ein Preuße. Glaub mir das. In aller Liebe. Ein Preuße. Was es auch immer ist. Die Tugenden. Und daran kann er messen, ob einer sich bekehrt hat an seinen Tugenden. Tut er das? Taugt er was? Nützt das was? Seine Bekehrung? Was kann er damit anfangen? Hat er sich verändert? Der Teufel ist ein Anarchist, der mag keine Tugenden, der bringt alles durcheinander, stört alles, spaltet alles. Und das sind die Freimaurer und die Humanisten, weißt du, wie die sagen, teile und herrsche, spalte und dann kannst du herrschen. Aber was der Herr macht, er bringt zusammen, dass du sogar mitteilen kannst, dieses Mitteilen, nicht nur teilen, sondern mitteilen, weitergeben, Mitleid haben. Der Teufel kann nur regieren durch Teilen und Spalten. Und der Teufel hält nichts von Tugenden. Erzähl dem was von Tugenden. Geh heute zu den Grünen, geh heute zu irgendwelchen politischen Parteien. Verstehst du? Die werden dich auslachen, dir den Vogel zeigen. Was sind die Tugenden? Soll ich dir sagen, was die Tugenden sind? Abgesehen von den preußischen Tugenden. Aber was sagt die Bibel über die Tugenden? Lies, studier mal die Bibel. Aufrichtigkeit ist eine Tugend. Das ist keine Untugend, wenn du aufrichtig und ehrlich bist. Heute gelten nur Lügner und Ganoven, die schwindeln können, die übertreiben, diese Hochstapler. Aber Aufrichtigkeit, Natürlichkeit, Bescheidenheit, das ist eine Tugend. Fleiß ist eine Tugend. Und Paulus schreibt immer wieder, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Und wir beweisen unser Leben, indem wir fleißig sind. Wir sollen uns befleißigen, immer wieder steht das in der Bibel so. Gehorsam ist eine Tugend. Gehorsam, Disziplin, Gradlinigkeit, Gerechtigkeit sind. Nicht ohne, dass man Pharisäer wird. Ohne, dass man gesetzlich ist. Nein, grad. Gerecht gesinnt sein, gradlinig gehen, seinen Weg konsequent fortsetzen, sich nicht abbringen lassen vom Weg. Gottesfurcht ist eine Tugend. Eine Tugend. Weitere Tugenden, verstehst du? Der Teufel hasst die Tugenden. Aber wenn du dich richtig bekehrst, und das ist Zeichen der Veränderung, dann bringst du Tugenden zutage. Da produzierst du Tugenden. Weißt du, dass du Härte gegen dich selbst nimmst und anderen gegenüber bist du weich und liebevoll? Mut ist eine Tugend. In der Bibel sagt uns, wird uns immer wieder gesagt, seid mutig. Und Gottes Geist macht uns kühn und mutig. Der Heilige Geist produziert Tugenden, meine Lieben. Deshalb, wenn Gott einen Menschen verändert, er bekommt die preußischen Tugenden. Zuerst mal, das reicht schon. Wenn du die mal hast, hast du sonst schon viel. Weißt du, dass man sich auf dich verlassen kann? Was nützt es heute, wenn du nur deine Arbeit machst und auf, geh in die Werkstatt. Verstehst du? Und, weißt du, wenn der Reifen wechselt und die Schrauben nicht richtig anzieht, verstehst du, dann bringst du dich in Lebensgefahr. Zuverlässigkeit. Oder wenn du eine Seilmannschaft nimmst im Hochgebirge, wie wichtig es ist, dass du dich auf den Vordermann verlassen kannst. Und wir sollten uns Christen zuverlässig sein, dass man sich auf uns verlassen kann. Ein Wort, ein Mann. Und nicht ein ganzes Wörterbuch. Pflichtbewusstsein, Ordnungssinn, das sind Tugenden. Gott ist kein Messi. Gott ist ein Gott der Ordnung. Pünktlichkeit, eine Tugend. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Verstehst du, Gott ist sehr pünktlich. Das ist eine seiner Tugenden. Redlichkeit. Selbstverleugnung. Sparsamkeit. John Wesley hat gesagt, spare so viel du kannst und gib aus so viel du kannst und behalte so viel du kannst. Ja, man muss mit dem Geld umgehen, Sparsamkeit, Haushalter Gottes sein. Wir sind Gottes Hausverwalter und wir müssen über jeden Cent, über jeden Pfennig Rechenschaft ablegen. Das ist unser Leben. Tapferkeit, ohne Wehleidigkeit, ist eine Tugend. Also wenn Gott an uns arbeitet, da verändert sich unheimlich viel. Da singst du nicht nur Halleluja und betest ein bisschen ein paar Psalmen. Nein, das wirkt sich in deinem Alltag aus. Treue, Unbestechlichkeit, Zurückhaltung. Weißt du, nicht anzugeben, Hochstapler, was wir alles sind, was wir alles können, was wir alles haben. Zurückhaltung. Zuverlässigkeit. Das sind Tugenden. Dienen. Nützlich sein, so wie dieser Onesimus. Das ist eine Tugend. Und Onesimus ist nützlich geworden. Und das durch die Gemeinschaft mit dem Apostel Paulus in seiner Gegenwart plötzlich nützlich. Jetzt dient er auf einer ganz anderen Grundlage, ganz anderen Gesetzen. Er dient jetzt seinem Bruder nicht mehr als Sklave, sondern als der Herr, als Gott. Verstehst du, wieso? Und die Bibel lehrt uns einen ganz konsequenten Weg. Wenn wir einander dienen, wenn wir füreinander da sind, dann sollen wir nicht für den Menschen dienen, der Gemeinde dienen, sondern wir sollen dem Herrn dienen. Wenn wir was geben, sollen wir dem Herrn geben und nicht den Menschen. Nur als Beispiel. Jetzt hat sein Dienst eine ganz andere Qualität. Er dient jetzt aus freien Stücken. Er dient jetzt aus Liebe. Verstehst du, er dient nicht, weil er jetzt dienen muss. Mensch, das ist mir zu viel, was die alles von mir erwarten, was die alles von mir wollen. Nein, jetzt dient er aus freien Stücken. Und er dient mit Freude, fröhlich. Ein Gott hat einen fröhlichen Geber lieb. Er dient jetzt in Frieden. Das mache ich für den Herrn, ich mache das nicht für euch. Und ich werde vom Herrn mein Dankeschön und meinen Lohn bekommen. Und nicht von irgendjemand. Weißt du, was hier passiert ist, was hier geschehen ist, weißt du, da ist der Schaden da. Und jetzt will der Onesimus seine Sache in Ordnung bringen. Denn ich kann mir vorstellen, Paulus hat auch den Onesimus nicht gezwungen. Du musst jetzt zurückgehen, Bruder. Also wenn du ernst machst in deinem Glauben, du musst zurückgehen. Nein, würdest du das gerne tun, würdest du aus Liebe tun? Verstehst du, vielleicht hat er genauso reagiert wie der Zachäus. Herr, jetzt bin ich Christ geworden, wie geht es jetzt weiter? Was muss ich tun? Weißt du, Wiedergutmachung. Wiedergutmachung ist ein Kapitel, was viele Christen vernachlässigen. Die denken, wer sich für Jesus bekehren will, ich bin dabei. Aber dann gibt es Wiedergutmachung. Da muss einiges bezahlt, alte Rechnungen beglichen werden. Nur wenn der Geschädigte dir vergibt, hast du wirklich auch hier in diesem Leben Ruhe und Frieden, dem du geschädigt hast? Und dann kann die Versöhnung erfolgen. Wie heißt es in der Bibel? Du betest. Und beim Amaltar merkst du plötzlich, du, da ist der Herr Matutis oder sonst doch jemand, der ist nicht gut auf mich zu sprechen. Dann solltest du hingehen und sagen, Bruder, vergib mir, was da auch alles war. Ich bitte um Verzeihung und so weiter. Und dann kannst du wieder weiterbeten. Und dann wird Gott dein Gebet hören. Aber wenn du einfach nur weiterbetest und weiter machst, verstehst du, ohne Versöhnung, ohne Vergebung. Wie bekomme ich Vergebung? Vielleicht gut, dass du das fragst. Vergebung bekommst du da, wo du gesündigt hast. Wenn du gegen Gott gesündigt hast, musst du Gott um Vergebung bitten. Hast du gegen Menschen gesündigt, musst du Menschen um Vergebung bitten. Und wenn du an was anderem gesündigt hast, musst du dorthin gehen, wo du gesündigt hast. Als ich vor Jahren im Himmel war, und das Buch habe ich Dummheiten gemacht, jeder macht Dummheiten als Bub, verstehst du, Herr, gedenke nicht der Sünden meiner Jugend, steht in der Bibel mal, und ich habe Dummheiten gemacht, und ich habe Bäume geschnitzt, so mein Buchstaben eingraviert und eingeschnitzt, und dann stehe ich da vor einem alten Baum, nach 40 Jahren, oder ja, über 40 Jahren, stehe ich da, das sind meine Zeichen hier im Baum, diese Kerben, die sind so groß geworden, weißt du, was ich gesagt habe, lieber Baum, vergib mir, dass ich dich so verschandelt habe, vergib mir, ja, guck mal, dieser Baum hat das ertragen, diese Verschandelung. Und wie viele Menschen haben deine Verschandelung ertragen müssen? Vergib mir. Oder der Esel, das Tier, Vergebung. Das Tier, womöglich sogar noch, das Tier musst du um Vergebung bitten. William, warum schlägst du mich? Schreit der Esel plötzlich. Siehst du nicht, der Engel steht da und blockiert mir den Weg, ich komme nicht durch. Und du schlägst mich und fluchst und schimpfst. Warum schlägst du mich? Auch die Tiere haben Gefühl. Auch die Tiere in aller Liebe. So, in diesem Brief hier ist Versöhnung, harte Arbeit, Herzensarbeit, bis du diesen Frieden bekommen hast. Als junger Christ, bin getauft, bin in der Gemeinde, plötzlich, und da habe ich eine jenseitige Erfahrung gemacht. Ich bin von meinem Motorrad gegen die Wand geknallt. Und Gehirnerschütterung, und in dieser Zeit, wo ich vom Motorrad wegfliege, gegen die Wand aufpralle, habe ich mein Leben gesehen. Das ist mein Leben wie ein Film abgelaufen. Und ich sehe, ich bin auf dem Weg zum Himmel. Das ist wunderbar. Und das so kurvenreich, und oben ist das Häuschen, das Schloss und das, was weiß ich, was da oben war, so im Bayerischen Wald. Und ich bin auf dem Weg zum Himmel. Und plötzlich sehe ich, drei Kerle stehen im Weg, die lassen mich diesen schmalen Weg nicht durch. Ich bin auf dem schmalen Weg, ich bin auf dem Weg zum Himmel. Und das sind drei Kerle, die lassen mich nicht durch. Und die habe ich plötzlich erkannt. Das waren meine Freunde, Kumpels, da wo wir einiges gemeinsam gemacht haben. Und wo ich mit denen Schwierigkeiten, Techtelmechtel hatte und sie mit mir wahrscheinlich. Du, und die stehen im Weg, die lassen mich nicht durch. Die sagen kein Wort, aber die lassen mich nicht durch. Ich bin auf dem Weg zum Himmel. Und weißt du, was da passiert ist? Als ich dann wieder zu mir kam, da bin ich zu diesen drei Freunden gegangen und habe einfach gesagt, du, ich habe euch im Traum gesehen. Zuerst mal wollten sie mit mir sprechen, was mit dem Koma war, wie es mit euch gegangen ist. Sie sind so froh, dass ich wieder noch am Leben bin. Sie haben mich sogar besucht. Und du, ich habe gesagt, ich habe dich gesehen in der Vision, ich habe dich im Geist gesehen. Du standst im Weg, was zwischen uns ist einiges passiert. Bitte vergib, bitte verzeih mir. Und ich habe in Ordnung bringen dürfen und können. Und wir sind gute Freunde bis heute. Und es ist so wichtig, bring die Dinge in Ordnung, solange du noch auf dem Weg bist. Weißt du, ich war noch auf dem Weg. Bring sie in Ordnung. Wenn du nicht mehr auf dem Weg bist, kannst du nichts mehr machen. Wenn du tot bist, kannst du nicht mehr lösen. Aber ich war so froh, dass ich wieder zu mir gekommen bin. Und da ist so viel Ungelöstes, hat sich angestaut in unserem Leben. Du müsstest mal vom Gerüst fallen. Verstehst du, dass du in der Zeit mal merkst, was alles so in deinem Leben ist, dass dein Lebensfilm mal abläuft. Und damit du richtig weiterbauen kannst. Der Philemon-Brief ist so etwas. Plötzlich ist auch diese Onesimus klar geworden. Du, der Christenglaube ist mehr als nur eine ethische Veränderung, dass du nicht mehr lügst und stiehlst und was weiß ich alles. Mehr als das. Es ist als eine soziale Beziehung, dass du jetzt wieder zurückgehst zu diesem Philemon. Das hat andere Auswirkungen. Das wird sichtbar, dass du um Vergebung bittest. Paulus hat nicht die Sklaverei abgeschafft. Die Christen haben auch die Sklaverei nicht abgeschafft. Niemand. Aber dieser Paulus sagt, jetzt gehst du zu deinem Herrn zurück und bringst die Dinge in Ordnung, wenn du wirklich Frieden haben willst. Und du kannst weiter in Unfrieden leben und krank werden. Und das sind viele Menschen krank, weil sie in Unfrieden leben. Denn Gott ist ein Gott des Friedens und ein Gott der Ordnung. Ein Gott der Tugend, der Tugenden. Das Evangelium ist nicht gegen gesellschaftliche Änderungen. Jetzt müssen wir Sklaverei abschaffen, ganz schnell. Alle Sklaverei abschaffen. Nein. Da drin bleiben, wo du bist, in diesem System. Und dieses von Gott bestimmte Leben leben. Und aus dem das Beste machen. Du kannst nicht dafür, dass du als Sklave geboren bist oder in einer Leprastation geboren bist oder im Gefängnis geboren bist oder was weiß ich, wo geboren bist. Kannst nicht dafür, aber jetzt mach aus dieser Situation, wo du bist, das Beste, das Optimalste. Das Evangelium ist nicht eine gesellschaftliche Änderung. Jetzt muss man Sklaverei abschaffen, die ganzen Arbeiter abschaffen oder die ganzen Beamten abschaffen, die ganzen 10.000 Obersten abschaffen. Nein, fang an, dein Leben so zu leben, wie Gott dich hineingeführt, hineingelassen hat. Wer an Jesus Christus glaubt, der bewährt sich in allen Lebenslagen. Zurück, Onesimus, zurück zu deinem Herrn und beweist dich als Diener Gottes, als Kind Gottes. Und jetzt diene nicht mehr diesem Philemon, sondern jetzt fang an, mir zu dienen, deinem Philemon. Ihm ist es vollkommen egal, für den wahren Gläubigen oder für den Herrn. Es ist vollkommen egal, ob du frei bist oder Sklave, arm oder reich, gesund oder krank. Diene. Wenn du krank zum Herrn gekommen bist, diene Gott in deiner Krankheit. Bitte versteh mich richtig. Mach aus deiner Krankheit das Optimale. Preise Gott. Mach wie der Hiob. Rühme den Herrn. 1. Korinther Kapitel 7. Ich möchte etwas sagen, was viele Christen nicht verstehen. Deshalb geht es ihnen so miserabel und schlecht, weil sie nicht an dem Punkt angekommen sind, wo Gott sie haben will. Sie sind auf der Flucht vor dem Herrn. 1. Korinther 7, Vers 17. Jeder soll so leben, wie der Herr es ihm zugemessen hat. Wie Gott einem jeden berufen hat. Und so ordne ich es in allen Gemeinden an. Sie sollen so leben, wie Gott es befohlen hat. Wie Gott ihn hineingerufen hat. Wie Gott ihn erwählt hat. Ist jemand als Beschnittener berufen? Als Jude also? Der bleibe beschnitten. Ist jemand als Unbeschnittener berufen? So lasse er sich nicht beschneiden. Jetzt musst du nicht Jude werden oder dich beschneiden lassen oder Moslem. Nein, wie du berufen bist, so bleibst. Die Beschneidung ist nichts und die Unbeschnittenheit ist nichts, schreibt der Apostel Paulus, sondern dass die Gebote Gottes halten. Das ist A und O. Alles ist nichts. Dieser Satz hier sagt so viel. Alles ist nichts. Und bitte halt dich fest. Freier Bürger zu sein ist nichts und Sklave zu sein ist auch nichts. In aller Liebe. Arm zu sein ist nichts und reich zu sein ist nichts. Wenn du von dieser Welt gehst, ist alles wie die Katz. Verheiratet sein ist nichts und ledig sein ist nichts. Lies mal den Apostel Paulus hier weiter. Er schreibt über die Ledigen. Er sagt, es wäre schön, wenn alle so wären wie ich, aber ja, um die Wiederkunft des Herrn in der Einzeit ist es besser, dass ihr so seid wie ich, aber egal, macht wie es wollt. Witwer sein ist nichts, ein Geschiedener sein ist nichts, kinderreich sein ist nichts und kinderarm sein ist nichts. Lies mal. Der Erfolgreiche ist nichts, der Versager ist nichts. Bleib in dem Zustand, wie du bist. Wenn du als Versager bist, bleib Versager. Und bitte Gott, vielleicht kann er dir helfen, rauszukommen. Aber versuch nicht krampfhaft etwas zu ändern. Ich lerne und entdecke immer wieder und ich sehe, weißt, die Menschen versuchen rauszukommen, sich zu verändern. Die Gnade Gottes wird mir helfen. Nein, zeig zuerst mal das, was du bist und bring die Dinge in Ordnung. Und dann kannst du in die Zukunft schauen. Das Versage. Invalide ist nichts und gesunder sein ist nichts. Und Gesundheit ist nichts. Der Gesunde ist nichts und der Kranke ist nichts. Der Jude ist nichts und der Heide ist nichts. Schreibt Paulus hier. Beschnitten und unbeschnitten. Alles ist relativ. Prediger Kapitel 1, Vers 14. Ich sah alles, sagt Salomo hier, das Tun der Menschen und der Sonne, und siehe, es war alles eitel Haschen nach Wind. Sowohl als auch alles nur Hype, eitles Haschen nach Wind. Darum, ein jeder bleibe in der Berufung, in der er berufen ist. Alles ist nur Haschen nach Wind. Bleibe, weißt du, wenn Gott dich als Frau berufen hat, bleibe Frau. Wenn Gott dich als Mann berufen hat, bleibe Mann. Versuch nicht, jemand anders zu sein. Männin oder was weiß ich sonst noch. Also die Leute sind nicht glücklich. Die Leute werden krank, wenn sie eine andere Rolle spielen als die, die ihnen von Gott zugedacht wurde. Und Jesus geht zurück zu dem, Gott dich bestimmt hat, das, was er von dir wollte, wie du auf diese Welt kamst und bist und so weiter. Versuch es. So zu bleiben zuerst mal. Und das ist, was Gott verändert. Dass du dich annimmst, dass du dich selbst akzeptierst, das bin ich. Das ist mein Schicksal. Das ist der Plan Gottes für mein persönliches Leben. Und ich mache aus meinem Leben das Beste jetzt. Als Sklave, als Arbeiter, als Kranker, als Lediger, als Verheirateter, als Kinderreich, als Kinderarm, als Witwer. Ich mache aus meinem Leben das Optimalste. So, fang an so zu leben, indem du lebst. Was bist du? Ja. Sei das, was Gott von dir, wo Gott dich hineinfallen ließ, wie er dich reingeführt hat, was er zugelassen hat in deinem Leben. Und jetzt gilt daraus was zu machen. Mach was draus. Und sei glücklich, sei nützlich. Mach aus einer Krankheit was Nützliches. Verstehst du? Schreib eine Biografie oder ein Medizinbuch oder vom Krebs, was weiß ich, eine Beschreibung, wie Gott dich geführt und geleitet hat. Wisst ihr, das 10. Gebot, das letzte Gebot, ist ein ganz heiliges Gebot. Die meisten wissen gar nicht, was das ist. Da heißt es, du sollst nicht begehren, was deines Nächsten ist. Du sollst nicht begehren, was du nicht hast, was Gott dir nicht zugedacht hat, was Gott nicht auf dich zugeschnitten hat, was er dir nicht mitgegeben hat, was du nicht hast. Du sollst nicht begehren des nächsten Mann und ja, seine Kinder, wenn ich seine Kinder hätte, wenn ich seine Frau, seinen Mann hätte, sein Haus, sein Beruf, sein Geld, oh, da könnte ich gut leben. Du sollst nicht begehren das Leben eines Reichen, denn der Reiche ist nicht glücklich. Und du sollst nicht begehren das Leben eines Armen und ins Kloster gehen. Und alles verschenken, verstehst du? Das ist genauso der gleiche Blödsinn. Christen haben in der Vergangenheit so viele Fehler gemacht. Sie haben gedacht, sie können Gott nur dienen, wenn sie arm sind. Andere haben, denken nur, sie können Gott nur dienen, wenn sie reich sind. Weißt du, du sollst nicht begehren, das Leben eines Gesunden. Du, was glaubst du, was ein Gesunder alles leisten muss? Mach das, mach das, mach das, mach das, mach das, mach das. Und du sollst nicht begehren, das Leben eines Leidenden. Und sich selbst noch kasteien und sich verstümmeln. Du sollst nicht begehren das Leben eines Großen. Verstehst du, ein Manager, der hat einen Haufen Probleme, seine eigenen Probleme, und der muss noch für 1000 Mitarbeiter sorgen. Du kommst mit deinen Problemen nicht zurecht gerade. Verstehst du, und der muss noch für 1000 Leute sorgen, dass die Arbeit haben, dass ihnen gut geht. Weißt du, der Teufel kommt es und sagt, das alles will ich dir geben. Das ist die Verführung unserer Gesellschaft. Das ist, wo Gott dich verändert, dass du dich selbst annimmst, dich selbst akzeptierst. Und dich selbst nicht ablehnst, du sollst nicht begehren. Du bist von Gott bestimmt, so geschaffen, für einen bestimmten Zweck, für eine bestimmte Bestimmung. Der Herr Jesus, Johannes Kapitel 18, Vers 37, schau den Herrn Jesus an, obwohl er göttlicher Gestalt war. Und da sprach er zu Pilatus und so weiter, als er Pilatus ihn fragte, bist du ein König? Bist du ein König? Mit dieser Dornenkrone und dem Purpurmantel da und als Faschingsprinz, Jesus starb als Faschingsprinz, als Karnevalsspott und Hohn und so weiter. Verstehst du? So starb Jesus. Und bist du König? Und Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König, ich bin dazu geboren und in diese Welt gekommen, nur dass ich die Wahrheit bezeuge. Ich bin dazu geboren. Und die Sache ist, wozu bist du geboren? Weißt du das? Hast du schon herausgefunden? Die Veränderung in unserem Leben ist, die Gott bewirkt und die Gott schafft, dass ich meine Bestimmung annehme und dass ich damit lebe. Ich bin so von Gott bestimmt. Ich bin bestimmt aus Eiche oder aus Birke oder aus Busch oder aus Tannenbaum oder was weiß ich, was ich bestimmt bin. Ich bin von Gott, habe eine bestimmte Bestimmung und da soll ich glücklich sein dabei. Und das wirst du, wenn du das annimmst. Und Gott wird es aus dir etwas Wunderbares machen. Wenn du ein Busch bist, dann sei ein guter Busch und Strauch. Verstehst du? Jeder soll in seiner Bestimmung leben und bleiben. Und wenn er sich anders, wenn Gott ihn anders führt und leitet, dann danke Gott, wenn du jetzt ein Hochstamm wirst. Verstehst du? Und was Großartiges und Gewaltiges, dann danke Gott. Eine interessante Geschichte. Mein Namensvetter, dieser Matthias, ein hoher Priester, in Makkabäer Kapitel 1, 1. Makkabäer Kapitel 2, Vers 6 ist die Geschichte und so weiter. Also viele sind für manche Dinge bestimmt, für die sie gar nicht denken, dass sie bestimmt sind. Aber du bist dafür bestimmt. Dieser Mattathias, dieser hohe Priester. Als nun Mattathias das schreckliche Elend in Judäa und Jerusalem sah, damals in diesen Kämpfen, Belagerung, dass der Tempel fiel unter Nebukadnezar und was alles noch so da drumherum passierte. Ach, dass ich dazu geboren bin, die Zerstörung meines Volkes, der heiligen Stadt mit anzusehen zu müssen. Oh, 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 oh. Und jetzt muss ich stille sitzen und ich muss zusehen, wie die Heiden, die Gottlosen Mutwillen treiben mit Jerusalem. Ich muss zusehen. Er sah, dass das Heiligtum in die Hände von Fremden fällt, dass der Tempel geplündert wird und von unwürdigen, verachteten Menschen. Verstehst du, du bist geboren und vielleicht regst du dich auf über so manches, was die Politiker machen, was die Kirchen machen. Du bist geboren als Zuschauer. Du siehst, da geht's bergab und da geht's bergab und da geht's bergab und mit den Gemeinden geht's bergab. Die Heiligen haben abgenommen. Alles wird ausgeraubt, alles wird ausgeplündert. Mit meinem Geld, mit dem Vermögen, alles geht bergab. Dazu bist du geboren. Du sollst ein Zeuge sein. Tagesereignisse. Und dann dieser Mattathias sagt weiter, seine kostbaren Geräte hat man weggeführt vom Tempel, die Kinder sind auf der Straße erschlagen und die jungen Männer sind vor den Feinden erstochen. Welches Volk hat sich nicht schon gegen Jerusalem erhoben und sich bereichert und die Beute aus ihnen geholt? Weißt du, du musst es manchmal ansehen und vielleicht denen erzählen nachher, den anderen, so wie dieser Mattathias, so wie Johannes der Täufer auf der der Apostel Johannes auf der Insel Patmos. Er sieht den Niedergang der Gemeinden, der Christen, die Verweltlichung der Gemeinden. Die lassen die Werke der Nikolaiten zu, die haben die erste Liebe verloren, die haben, was weiß ich, die Isebel zu Wort kommen lassen und hören nur noch auf die Isebel. Dieser Mattathias soll ja nur Zuschauer sein, ohne dass er dagegen was tun kann. Weißt du, da kocht es, verstehst du, dann würde es gerne wie Martin Luther auf die Barrikaden gehen und auf die Pauke hauen. Aber hier, er muss zusehen. Und das ist auch, wo Gott dich manchmal reinstellt, du musst zusehen, wie da die Ehen auseinanderbrechen, wie die Kinder verdorben werden, verführt werden durch das Internet, durch diese Smartphones, verstehst du, dass ihr Verstand ausbrennt am Schluss und dass sie nicht mal das Einmaleins können. Und geschweige denn das Vaterunser oder das Glaubensbekenntnis oder sonst noch was Religiöses noch groß vernehmen können. Weißt du, du musst nur zuschauen. Gott gibt für unser Leben diesen Rahmen, ihr Lieben. Und das ist die Veränderung, dass man sich selber annimmt. Matthias, der ist in Griechenland rübergelaufen und so weiter. Und dort als hoher Priester, er sagt, dazu bin ich geboren, dass ich mir dieses Elend, diesen Dreck, diesen Schmutz, all dieses angucken kann, was jetzt passiert. Weißt du, und wichtig ist, und genau das ist diese Veränderung, dass du dich annimmst in dem Rahmen, wo Gott dir für dein Leben gesteckt hat. In dem Rahmen, dass du da hineinwächst. Das ist die Veränderung, das ist die große Veränderung. Ich nehme mich an. Da solltest du öfters beten. Nicht nur ich nehme Jesus an, sondern dich anzunehmen, dich selbst, so wie Gott es wollte. Wie heißt es weiter in der Bibel, bist du als Knecht berufen, so sorge dich nicht, dass du noch freikommst und so weiter, sondern nutze das, was du, wo du bist, steht in der Bibel. Wenn du als Knecht, als Sklave berufen bist, bleib da drin, arbeite, ess dein Brot. Weißt du, wenn du selbstständig bist, dann merkst du plötzlich eins, da musst du nur kämpfen. Aber wenn du Angestellter bist oder Arbeiter bist, da guckst du auf die Uhr, 5 Uhr ist Feierabend, verstehst du, gehst nach Hause und morgens wieder um 8 Uhr fängst an. Das ist geregelte Arbeitszeit, da musst du nicht da mit dem Finanzamt dich rumschlagen, da musst du nicht mit den Ämtern dich rumschlagen, mit den Banken rumschlagen. Du machst deine Arbeit immer das gleiche am Fließband. Auch wenn es blöd ist, verstehst du, du machst deine Arbeit. Wie heißt es denn weiter? Denn wer dem Herrn als Knecht berufen ist, da ist er ein Freigelassener und das Gleiche auch als ein Freier berufen, des Knechtes Gottes. So egal wie du berufen bist, bleib in dem. Kolosser Kapitel 3, Vers 22. Ihr Sklaven, seid gehorsam in allen Dingen. Paulus schreibt in Kolossen, also weil Onesimus bringt diesen Brief mit über. ihr Sklaven, seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herren, dient nicht allein vor ihren Augen, um ihnen zu gefallen, sondern in der Einfalt des Herzens und in der Gottesfurcht. Ich bin mal unterwegs irgendwo in Deutschland und bin müde. Meistens fahre ich dann an den Rastplatz und mache ein Nickerchen und dann fahre ich wieder weiter. Und ich bin dort auf dem Parkplatz und da ist ein Herr und Mercedes steht davor und er nimmt sein Fernglas und guckt immer im Fernglas. Aber, weißt du, ich konnte nicht schlafen. Und um ein Nickerchen machen, dann steige ich aus und gehe zu dem Herrn hin und sage, sagen Sie mal, sehen Sie irgendwas? Ist da was Besonderes? Sind Sie Jäger? Sagte, nein, nein, ich bin Bauunternehmer und dort am Horizont arbeitet meine Kolonne und ich will feststellen, wie meine Arbeiter arbeiten. Und dann sagt, wir haben so viele Arbeiterdenkmäler. Jetzt siehst du, der eine Schaufel stehen und ich stütze, und das notiert er sich dann nachher. Und weißt du, du wirst beobachtet. Und wir sollen nicht nur vor ihren Augen dienen und das wird ihnen gefallen. Nein, alles was ihr tut, schreibt Paulus hier weiter, Kolosser Kapitel 3, alles was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht dem Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet, dient dem Herrn Jesus Christus. Das ist die Veränderung. Das ist die Veränderung, dass du deinen Platz ausfüllst, dass du deine Position einnimmst, dass du, was du tust, von Herzen tust, mit Freude, mit Begeisterung, mit Liebe, als dem Herrn. Wenn ich nicht Gott dienen würde, würde ich gar nicht hier vorne stehen. Aber ich diene dem Herrn. Das ist mein Beruf. Und wenn du das nicht tust, dann wirst du dich versündigen. Du rebellierst und sagst, Gott, warum muss ich da vor diesem Volk da stehen und quatschen? Verstehst? Dann würdest du zornig, bitter, sauer werden, wenn es nicht klappt, nicht funktioniert. Unsere Bestimmung ist, dass wir das tun, und zwar mit Freuden. Wenn wir nicht in der Bestimmung sind, dann tun wir ein Unrecht an uns selbst und an der Gemeinde. Wenn du etwas tust, oder an deinen Mitmenschen, wenn du etwas tust mit Widerwillen, das ist ein Fluch, egal, auch wenn du noch so viel Geld ausgibst, das ist nichts. Wenn wir tun, sollen wir in Liebe tun. In 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 1, Paulus hat diese Botschaft, und das wiederholt sich immer wieder, alle, die ihr als Sklaven unter dem Joch sind, seid, sie sollen dem Herrn in aller Ehre dienen, sie sollen vor dem Herrn stehen, sie sollen den Namen Gottes groß machen, und wenn sie nicht so leben, wie sie sollten, wird der Name Gottes gelästert. Welche aber gläubige Herren haben, sollen diese nicht verachten, weil sie Brüder sind, sondern sie sollen ihnen umso mehr dienstbar sein, weil sie gläubig und Geliebte sind und sich bemühen, Gutes zu tun. So lehre und ermahne Timotheus. Verstehst du? Ermahne die Gläubigen. Wenn du einen gläubigen Arbeitnehmer hast, einen gläubigen, was weiß ich, Mitarbeiter hast, dann freu dich und diene mit Freuden. Das sind diese großen Veränderungen, die stattfinden. Nicht, dass du ein paar ethische Sachen nicht mehr tust oder moralische Sachen nicht mehr tust. Nein, dass du dich unterordnest. Und zwar so, wie du Gott dich unterordnen würdest. Also wenn du Gott dienen würdest, das ist, was letztendlich zählt. In der Gemeinde Jesu und in der Gemeinschaft mit Christus zählen nicht mehr kulturellen und sozialen und rassistischen oder geschlechtlichen Unterschiede. Das zählt gar nicht, das ist gar nicht relevant. Sondern, was bin ich in Christus? Das ist, was zählt. Komm aus dieser Schubladendenken. Weißt du, das ist Pfingstler, das sind Charismatiker, das sind Katholiken, das sind Protestanten. Nein, komm aus der Schublade, diesem Schubladendenken raus. Galater Kapitel 3, Vers 28. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Und dann heißt es, hier ist nicht mehr Jude und noch Grieche, hier ist nicht mehr Sklave noch Freier, hier ist nicht mehr Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus. Verstehst du? Eine ganz neue, neues Level, eine ganz neue Ebene. Gehört ihr aber Christus, so seid ihr ja Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung Erben. Und in 1. Korinther 12, Vers 13. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, nicht nur mit Wasser, sondern durch einen Geist. Seid ihr zu einem Leib getauft? Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie. Wir sind alle mit einem Geist getränkt. Du, das ist plötzlich was ganz anderes. Plötzlich verstehen wir uns, wir haben alles das Gleiche, wir gehören zu der gleichen Familie. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. und jeder ist anders. Der Finger ist anders als der Zeh. Und die Ohren anders als die Nase. Wir sind anders. Wenn nun der Fuß spräche, Hand, die braucht dich nicht, denn du gehörst nicht zum Leib. Aber was würde die Hand ohne den Leib machen? Wir brauchen einander. Jeder Einzelne ist so wichtig, Brüder und Schwestern. Wir können aufeinander nicht verzichten. Deshalb raus aus den ganzen frommen Schubladen. Wir brauchen euch nicht. Wir können ohne euch. Wir brauchen einander. Und das ist die große Veränderung, dass jeder seinen Platz im Reich Gottes findet. Dass jeder weiß, hier bin ich gebraucht, das ist mein Platz. Und solange das nicht mal unser Fall ist, solange wir noch nicht so weit sind, haben wir noch nicht die Veränderung erlebt und erfahren. Der lebendige Glaube an Jesus Christus verändert nicht nur soziale Strukturen. Es überwindet von innen her diese ganze Ablehnung. Also die mag ich und die mag ich nicht. Die brauche ich, die brauche ich nicht. Dass man sortiert. Das kleinste Glied, das schwächste Glied ist oft wichtiger als das stärkste. Paulus hätte Grund gehabt, hier dem Philemon zu befehlen, mach das. Aber er kommt als bittender Bruder, wie ein Bettler fast. Er weiß, alles, was es ist nur Geschenk, ist nur Gnade. Es geschieht von Herzen, freiwillig oder gar nicht. Das kann man gebrauchen. Wenn es von Herzen kommt, ist es nicht von Herzen, lass es bleiben. Vers 9 hier in Philemon. Um der Liebe willen. Das Reich Gottes wird mit Liebe gebaut und nicht mit irgendwelchem Perfektionismus. Und Paulus beruft sich nicht die vielen Jahre, wo er schon Gott dient, auf sein Amt oder seine Reife, was er alles schon weiß und alles erlebt hat, also große Erkenntnis oder die Vollmacht, die er jetzt hat als Apostel Jesu Christi von Gottes Gnaden, sondern er beruft sich ausschließlich auf die Liebe. Und das ist, was im Reich Gottes zählt. Er sagt nicht, ich bin der große Botschafter Jesu Christi, ich habe es vom Herrn empfangen. Nein, er kommt mit seinem Namen, weißt du, einfach, bescheiden, sitzt im Gefängnis und Gott spricht durch ihn zum Philemon, zum Onesimus. Und er kommt als Demütiger, er kommt nicht von oben herab, ich befehle dir, oder großer Führer und mit großen Erkenntnissen, nein. Es ist interessant, noch ein paar Kleinigkeiten hier mit der Geschichte mit Onesimus und Philemon. Der Brief nach Kolossia wird von diesem Bruder gebracht und so weiter. Und auch dieser Philemon-Brief, dieses Schreiben wird auch von diesem Bruder und noch von ein paar Begleiter gebracht. Weißt du, und die geben dem Philemon die Sicherheit. Hier hat Paulus geschrieben, nicht irgendein Sterblicher, sondern der Bruder, der mich zum Herrn geführt hat. Vers 16 im Philemon, nimm ihn nicht mehr als Sklave auf, sondern nimm ihn als einen Bruder in Christus. Nimm ihn als Bruder in Christus. Und du sollst auch die Leute, die dir so unsympathisch sind, wenn Gott die verwandelt hat, wenn Gott die verändert hat, wenn sie wiedergeboren sind, nimm sie als Brüder und Schwester in Christus an. Auch wenn sie noch so tief gefallen sind und noch so unglückliche Menschen sind und noch so viele Schwierigkeiten haben. Das Evangelium ist erneuernde Kraft. Weißt du, das Evangelium hilft den armen Sklaven, den armen Menschen. Und der Herr kann helfen. Und du siehst, wenn nachher dieser Onesimus sich einbringt, dann wird Gott ihn bestätigen, ob jetzt beim Philemon ist oder wieder beim Paulus ist. Der Geist macht es. Aus einem Sklaven, einem freien Menschen. Und du kannst Sklave sein, und du bist frei. Und du kannst frei sein und kannst Sklave sein. Beides ist drin. Durch die Gnade Gottes macht der Onesimus reinen Tisch, räumt mit seiner Vergangenheit auf. In Vers 13 betont Paulus nochmals hier im Philemon, denn ich wollte ihn gerne bei mir behalten. Also da muss es schon was gewesen sein, dass Gott ihn bei sich behalten will, dass Paulus ihn bei sich behalten will. Weißt du, plötzlich wird aus diesem Lumpen ein reifer Christ, ein guter Diener, ein guter Mitarbeiter. In Vers 14 sagt Paulus, aber ich schicke den Onesimus hier zurück mit einem Risiko, dass du ihn rausschmeißt oder ins Gefängnis bringst. Weißt du, dieser entlaufene Sklave Onesimus kommt zurück und er bringt seinen Brief mit, seine Empfehlung mit und er bringt sich selbst mit nach Hause. Ich komme wie der verlorene Sohn. Vater, ich bin nicht wert. Und er weiß, ich werde aufgenommen. Ich weiß, da ist ein Bruder, der ist Gemeindeleiter, der sein Sohn leitet die Gemeinde, seine Frau ist in der Gemeinde aktiv. Diese werden in dem Philemonbrief erwähnt. Und die sozialen Unterschiede jetzt sind egal in der Gemeinde. Jetzt plötzlich, ja, wir sind Brüder, Geschwister. Da ist nicht mehr Herr und Sklave, sondern wir sind Geschwister. Herr und Sklave, gibt es sowas nicht. Das Ganze, wenn du dich bekehrst und da passiert eine große Veränderung in deinem Leben, da gibt es kein Standesdünkel. Vor Gott sind wir alle gleich. Paulus appelliert deshalb hier nicht auf irgendwelche Stand oder Bildung, nein, auf Mitleid und Liebe und Gnade. Diese drei Dinge. Ohne der Gnade ist der Friede Gottes nicht erreichbar. Wenn wir nicht gnädig sind zu anderen Menschen, wir werden selbst keine Gnade bekommen. Mit welchem Maß wir den anderen messen, so werden wir gemessen. Philemon soll hier, ja, die Liebe teilen, nicht spalten, jetzt gehst weg, mit dir will ich nichts zu tun haben. Nein, christliche Hilfestellung, christliche Freigebigkeit, Großzügigkeit, christliche Liebesgabe. Dich hat Gott angenommen und ich bin großzügig zu dir. Diese Großmütigkeit, eine Tugend, äußert sich in der Mildtätigkeit, im Dienst, in der Annahme, in der Akzeptanz. Ich nehme dich an, so wie du bist. Nicht der gelehrte Theologe. Weißt du, der wirklich Gesegnete ist nicht der große Psychologe und Philosoph. Nein, nicht einmal der Heilige, der tagelang Gebete betet, fastet und hungert. Auch das ist Ziel bei Gott nicht. Sondern der Mensch, der liebend, großmütig und freigebig ist. Das ist, was bei Gott zählt. Wer unter seinen Mitmenschen lebt. Ob die Mitmenschen Jesus in ihm sehen. Durch die Wiedergeburt und die Bekehrung des Onesimus gibt es plötzlich eine ganz neue Beziehung mit dem Philemon und Paulus. Weißt du, er ist ein Bruder, gehört zur Familie Gottes, zum Hauskreis. Verstehst du? Zum Hauskreis, gehört zur Familie Gottes. Ist Glied am Leibe Jesu Christi. Sie haben alle den gleichen Vater, haben den gleichen Geist. Ich werde nie vergessen, das war für mich ein Erlebnis, aber ein kleiner Bub, bin mit meinem Vater nach Memel auf den Markt gefahren und wir haben drei Ferkel gekauft und man hat dann die drei neuen Ferkel im Ferch reingelassen, im alten Stall, da waren schon ein paar Ferkel dran und die alten Ferkel haben den jungen Ferkel, die drei frischen, gebissen, gezwickt und ach, furchtbar, und die haben nur geschrien. Da ist mein Vater ganz schnell in die Werkstatt gegangen, hat ein Petroleum, also ein Gefäß mit Petroleum geholt und einen Lappen nass gemacht und alle fünf oder sechs da eingerieben mit dem Petroleum und dann schnuppern sie, du, wir riechen alle gleich. Und Geschwister, genau das ist es. Wir als Kinder Gottes riechen alle gleich. Wir sind durch den Heiligen Geist zu einem Leib zusammengefügt, mit dem gleichen Petroleum, eingerieben, gesalbt, die Salbung ist es. Und Paulus weiß ja, Onesimus, seine Frau und sein Sohn, wo die dann in der Gemeinde sind, im Hausgeist. Und jetzt kommt Bruder Onesimus dazu. Und ja, Paulus schreibt noch etwas sehr Markantes. Weißt du, was Paulus schreibt? Philemon, nimm diesen Bruder auf, so wie du mich aufnehmen würdest, als Apostel, als dein Vater in Christus, diesen gereiften Aposteldiener, diesen Gottes, nimm ihn so auf, wie du mich aufnehmen würdest. Es ist ganz wichtig, dass du das bedenkst, nicht mehr als Sklave, nicht mehr einen, der dich bestohlen hat, nicht mehr den gefallenen, versagenden, schwachen Bruder, den verlorenen Sohn, nein. Nimm ihn so auf, wie du mich aufnehmen würdest. Lies mal. Wenn du den Brief zu Ende liest, ich möchte dir Mut machen, lies es. Sind nur ein paar Verse. Vergebung, Versöhnung, Annahme. Also ist Akzeptanz, Bejahung und Wohlwollen. Nimm ihn so auf, wie du mich als Apostel, als Propheten aufnehmen würdest, als Evangelisten. Ich bin sicher. Also dieser Philemon hat nie eine Rechnung geschrieben. Weißt du, weil er sagt, schreib mir diese Rechnung. Aber wir lesen irgendwo, dass er eine Rechnung dem Paulus gestellt hätte. Philemon hat auch nicht gesagt, okay, Onesimus, du bist nach Hause gekommen, ich vergebe dir, ist alles in Ordnung. Jetzt geh in dein Dienstzimmer, Dienertrakt dort hinten, da in der Bude auf dem Dachboden. Dort kannst du schlafen, wo die anderen Diener sind. Zieh deine Reisekluft aus und zieh dir jetzt die Arbeitskleidung an und jetzt geh an die Arbeit, dann ist da so viel liegen geblieben, seitdem du weg bist. Er hat nicht gesagt. Paulus schrieb, nimm ihn so auf, wie du mich aufnehmen würdest. Weißt du, was das heißt? Du musst, ja, Philemon, gib diesem Bruder das sonnigste Zimmer, wie du mich aufnimmst. Gib ein Festessen. Weißt du, wenn ich als Apostel zu dir kommen würde, du würdest alles servieren und dienen und rumspringen und Musik einladen und gleich Andacht machen. Nimm ihn so auf, wie du mich aufnehmen würdest. Hier siehst du, wie Gott Menschen verändert. Wie Gott die Menschen verändert. Und viele sind noch nicht verändert. Viele sind noch nicht verändert. Ich denke nur an den alten Bruder, der zu Hause war, dem Vater treu gedient hat. Da kommt doch der verlorene Sohn zurück. Und dem gibst du das Maskerl, dem gibst du das schöne Kleid, dem gibst du den Fingerring. Für den machst du alles. Und ich, Herr Vater, ich diene dir schon so viele Jahre und mir hast du nichts gegeben. Du siehst, da sind so viele alte Geschwister. Da kommt ein Sünder, da kommt ein Süchtiger, da kommt ein Kranker, der bekehrt sich und sagt, und wir, also diese Freude, dieses Jubeln und dieses Jauchzen, das ist gar nicht, weißt du, und ich habe das nicht bekommen. Verwandlung ist eine Sache, verstehst du? Und dieser verlorene Sohn, der nach Hause kam, der stand einfach da. Der Vater hat alles gemacht. Der Vater hat Fürsprache eingelegt. Der Vater hat sich um die ganze Geschichte gekümmert. Weißt du, dieser Onesimus kommt nach Hause, nimm ihn so auf, wie du mich aufnehmen würdest. Wie du mich aufnehmen würdest. Sonnigstes Zimmer, beste Essen. Und das Schönste und Beste, das ist wie Verwandlungen stattfinden. Wie Dinge geschehen, wie plötzlich alles anders wird. Wie plötzlich Freude einkehrt. Wenn du Jesus begegnest, bleibst du nicht mehr der Alte. Wenn du Jesus begegnest, dann lebst du nicht mehr das alte Leben wie bisher weiter. Etwas Neues ist begonnen. Eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Verwandlungen finden statt. Weißt du, und das wirkt sich auf alle Gebiete des Lebens. Und mir war sehr groß, dass es sich im Alltag auswirkt. Nicht nur in der Theorie, nicht nur in der Andacht. Weißt du, ich predige hier nur einmal, aber du lebst zu Hause 6-7 Tage aus. Und wenn du nicht öfters kommst, lebst du dann eine ganze Woche, einen ganzen Monat, ein ganzes Jahr. Und du lebst aus. Das, was du hörst, weißt du, das muss umgesetzt werden. Ich muss in dein Haus einkehren. Und dann passiert das. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du Menschen immer noch veränderst. Menschen, wenn die sich noch verändern lassen. Herr, und wir brauchen in unserer Gesellschaft, in unseren Tagen Menschen, die durch den Heiligen Geist verändert, umgekrempelt werden, auf den Kopf gestellt werden. Herr, dass sie nicht mehr dieselben sind. Dass sie sagen können, mit mir ist etwas Neues geworden. Etwas Neues wird gepflügt, etwas Neues wird umgesetzt. Etwas Neues geschieht durch deinen Heiligen Geist. Eine neue Schöpfung. Das Alte ist vorbei. Halleluja, Halleluja. Vater, ich preise dich und ich rühme deine Macht, dass sie noch in der Lage ist, aus Wasser Wein zu machen. Das unbändige Element, Wasser umzukrempeln, zu bändigen und etwas Genießbares daraus zu machen. Ich lobe dich, Herr Jesus, und preise dich, dass du der Wunderwirker bist. Du hast diesen Onesimus verändert, du hast den Philemon verändert und du hast den Paulus verändert. Und Herr, in der ganzen Christenheit immer wieder sind Menschen durch deine Gnade, durch deine Kraft verändert. Worte können Menschen nicht verändern, aber die Gnade verändert jede Situation. Danke, Herr Jesus. Amen.